Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung. Aktivierendes Arbeiten, eine besondere Form der Jugend- und Familienhilfe.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ, aufschlussreich, fachlich und dennoch unterhaltsam. Motivierend und auch ein wenig herausfordernd. Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber. In dieser Folge nun wollen wir uns mit der Bachelor-Thesis von Elisabeth Otto beschäftigen. Frau Otto ist Studierende an der Fachhochschule Fulda. In ihrer Abschlussarbeit setzt sie sich mit Aspekten einer gelingenden Familienaktivierung im Anschluss an eine Inobhutnahme auseinander. Zu ihren Leitfragen haben wir ein Interview geführt, das wir euch jetzt hier vorstellen wollen. Wie kommen Sie auf FAM?
Also ich habe erst mich mit dem Thema Clearing beschäftigt und habe dann gedacht, dass es war nicht so die gute Literatur zu finden. Und dann habe ich mit einer Kollegin vom Jugendamt gesprochen und die hat zu mir gesagt, Mensch, das, was du meinst, das ist doch eigentlich Familienaktivierung. Und dann habe ich dazu halt mich da nochmal belesen und habe das Thema dann auch gewählt.
Okay, Sie haben eine ganze Menge Fragen gehabt.
Ja, das stimmt. Sollte nicht jeder ASD-Mitarbeiter vor der Entscheidung zu einer Inobhutnahme oder einer Hilfe zur Erziehung eine Art Familienaktivierung im inhaltlichen Sinne, aber unter weniger intensive Arbeitszeitleistung durchführen, um eine geeignete Unterstützungsmaßnahme anbieten, etablieren zu können und damit eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten? Wäre die Arbeit ansonsten nicht oberflächlich? Was ich mir dabei gedacht habe, war, dass die Familienaktivierung zum Teil einfach in den Abläufen von der Fallbearbeitung am ASD so ein bisschen mit drin ist. Nicht so intensiv natürlich, aber ein Stück weit.
Der klärende Teil, dieses Clearing, was mittlerweile bundesweit etabliert ist, kommt aus dem FAM. Die ersten zwei Wochen des FAM-Programms ist der familiendiagnostische Teil. Diesen Teil, den könnten unter Umständen Kollegen aus dem Jugendamt auch noch leisten, also eine Einschätzung über familiäre Lebenswelten gestalten. Den Teil der Aktivierung, also konkret an Zielstellungen zu arbeiten, um darüber Eltern wieder in eine Selbstwirksamkeit zu führen, da haben die überhaupt gar keine Zeit und Gelegenheit zu. Diese Intensität, die können die bei den Fallzahlen überhaupt gar nicht gewährleisten. Das geht tatsächlich dann darum, um diesen aktivierenden Teil. Das unterscheidet uns letztlich auch, dass es sehr zielorientiert und methodengestützt ist.
Genau, weil ich hatte jetzt so auch im Kopf ein bisschen das Hilfeplanverfahren und da werden ja auch bestimmte Ziele formuliert. Hm. Und in meinem Verständnis war das immer so, man setzt sich mit der Familie hin und dann muss das halt mal schnell gemacht werden in einstündigem Gespräch und dann sind das die Ziele, die fürs nächste halbe Jahr gelten und daran wird alles bemessen.
Ziele kann nur derjenige selber benennen, der sie erreichen will. Ein Jugendamt kann Aufträge verteilen und auch sozusagen Wünsche äußern und auch Erwartungen formulieren. Aber die können nicht an Zielen arbeiten, höchstens an ihren eigenen. Und ein eigenes Ziel vom Jugendamtskollegen wäre vielleicht, ich habe hier sauber gearbeitet.
Ja, genau.
Und so mein Beispiel ist dazu, wenn ich abnehmen will, nützt es nichts, wenn ich sage, Frau Otto, gehen Sie mal ins Fitnessstudio.
Genau, und wenn die Ziele schon vorher gefasst werden und dann nur noch mit der Familie besprochen werden, sind es keine gemeinsamen
Ziele. Oder? Genau, da muss FAM einfach auch ganz sauber arbeiten, das rauszufiltern. Was ist ein Auftrag, was ist eine Zielformulierung?
Ja.
Und das ist neben dem diagnostischen Teil in den ersten zwei Wochen von FAM, dass für jedes Familienmitglied, seinerzeit haben wir angefangen mal mit drei Zielen, das kriegen wir zeitlich überhaupt gar nicht hin, aber für jedes Familienmitglied, auch bei Kindern, Zielstellungen zu formulieren, an denen dann gearbeitet wird. Zielstellungen, die werden dann wieder mit dem Jugendamt nach zwei Wochen abgeglichen, ob das Jugendamt als Auftraggeber dem folgt. Also eine Familie könnte ja auch für sich entwickeln, mein Ziel ist als Eltern, wie kann ich mein Kind besser quälen?
Ja.
Das könnte ich denen zeigen.
Genau, ja.
Aber das würde das Jugendamt nicht mitmachen. Also ja. Von daher geht es darum, tatsächlich in diesen Aushandlungsprozess zu kommen. Ja, und diese Zielstellung, das ist das, wo Familien sagen, angeleitet werden über methodische Vorgehensweisen. Ich kann was erreichen, ich bin wieder selbstwirksam. Mhm. Ne? Ein Auftrag vom Jugendamt kann sein, okay, da ist der Kinderschutz zu gewährleisten. Ja, oder ein Auftrag kann sein, ich will eine detaillierte Risiko- und Ressourcenbeschreibung haben. Mhm. Ja, so das nachvollziehbar?
Ja, das ist nachvollziehbar, genau. Ich habe mich dann halt auch gefragt, bei, wenn ein Jugendamtmitarbeiter sich mit der Familie zu dieser Hilfe entscheidet und das vielleicht auch dann dazu kommt, gibt man ja auch als ASD-Mitarbeiter jede Menge Verantwortung ab. Ja. Gerade wenn jetzt vielleicht sogar eine Fremdplatzierung schon angedacht war, wie ist das dann eigentlich mit dem Gewissen zu vereinbaren, dass die Hilfe jetzt ausgelagert wird und ich habe ja trotzdem noch die Verantwortung. Muss dann im Prinzip dem Träger vertrauen oder?
Das ist schon eine Kernfrage. Die geben den staatlichen Auftrag letztlich des Kindesschutzes auch in andere Hände. Ja, und müssen sich auf uns letztlich verlassen. Auf der anderen Seite können sie das aber auch selber auch gar nicht herstellen, weil sie gar nicht so Zeit und Möglichkeiten haben, so detailliert zu gucken. Und am Anfang war es ja auch viel klarer noch, weil da gab es harte und weiche Famfälle. Und die harten Famfälle waren, das ist jetzt eigentlich mehr oder minder schon familiengerichtlich anhängig, da geht nichts mehr. Und mittlerweile ist aber die Jugendhilfelandschaft hat sich ein bisschen verändert, dass das auch ein Sozialarbeiter alleine kaum mehr mal entscheidet, sondern die rufen sich auf ihre Teams, auf ihre Bereichsleitungen. Es gibt Jugendämter, das ist der Jugendamtsleiter dann mit irgendwelchen wirtschaftlichen Leuten zusammen und entscheidet darüber, ob ein Kind in der Familie bleibt. Und dann sind diese Entscheidungsräume einfach viel größer und aufgeweicht. Wir sind geschult mit einem Selbstverständnis und wir können Lebenswelten von Kindern und Erwachsenen gut einschätzen.
Ja, mit auch einer ganz anderen Grundhaltung, ja.
Ja, genau. Aber wir haben keine Verantwortung darüber. Wir können Empfehlungen geben. Und auch aussprechen und Risiken benennen. Aber es nützt nichts, 8a-Meldungen zu schreiben und zu sagen, oh, da ist ein Risiko, sondern Eltern müssen auch angeleitet werden, wie können sie diese Risiken minimieren.
Und wenn bereits ein gerichtliches Verfahren läuft, ist es dann auch so, dass vielleicht Richter sich mit Familienaktivierung auskennen und sagen, dass vielleicht sowas eine gute Möglichkeit wäre und das vorschlagen, oder ist es dann schon zu spät?
Das gibt es ganz wenig. Also das muss man tatsächlich so ein bisschen aus der Entwicklung heraus sehen. Also das fing an ja irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre. Und dann ist das hier, sagen wir, über die Neuentwicklung des Kinder- und Jugendhilfengesetzes gab es eine ganz neue Strömung. Das war so eine Aufbruchstimmung. Die ganzen systemischen Ideen wurden sozusagen in der Sozialarbeit etabliert, also weg von therapeutischen Settings, Video-Home-Training. All diese Geschichten sind dann so modern geworden. Und wir haben damals am Anfang auch tatsächlich noch Informationsveranstaltungen auf Jugendämtern gemacht. Und diese Hilfe, die ja teuer ist letztlich für Jugendämter, das ist immer ein Argument gewesen, oh, ihr seid aber teuer. Aber es hat keiner gegengerechnet, was dafür eingespart wird, nämlich ein Kind an der Stelle schon stationär untergebracht hätte, würde ich ja mal verdienen. Aber so rechnen die nicht. Die wirtschaftliche Jugendhilfe ist kameralistisch. Die arbeiten immer von 1. Januar bis 31.12. und nicht darüber hinaus. Dann ist das schon ein bisschen schwierig, das auch zu etablieren. Dann kam dazu, dass am Anfang auch die FAM über den Dachverband einen sehr arroganten Eindruck vermittelt hat und das versäumt hat, das flächendeckend zu etablieren. Es gibt Flecken beispielsweise in Bremerhaven, wo jede Fremdunterbringung vorher durch FAM läuft.
Okay.
Also da wird automatisch der Träger angerufen. Das gab es im Saarland auch lange Zeit, in anderen Bereichen weniger. Dann muss man beim Jugendamt, ja, dafür werben und Jugendamtskollegen, die müssen Lösungen finden und die müssen sich nicht mit Programmen auseinandersetzen. Zu den Anfängen war es häufiger so, dass wir wirklich auch mit, jetzt steht hier, fängt er an zu arbeiten oder sonst kommt die Polizei und nimmt euch das Kind weg. Das hat sich ein bisschen verändert.
Ja.
Aber solche Einsätze hatte ich auch, ja.
Okay, naja, entsteht immer aus einem anderen Kontext raus. Bei uns im Jugendamt, da hatte ich ein Praxissemester gemacht, daher habe ich dann einen kleinen Einblick bekommen. Da hatte ich jetzt einmal in einem halben Jahr eine Familienaktivierung, die installiert wurde in der Familie. Und aber das, ich finde die Möglichkeit eigentlich ganz gut, dass man das vielleicht vorstellt beim Jugendamt, weil ja dann viele davor abschrecken. Sind denn die Mitarbeiter, die ausgebildet sind als FAM-Fach, können die selber entscheiden, ob sie dann zu den Jugendämtern gehen und mal sagen, ja, hallo, ich bin von dem Träger und gib das an?
Das haben wir am Anfang so gemacht. Und dann sind wir tatsächlich, und das war auch Teil der FAM-Ausbildung, also relativ in der dritten FAM-Ausbildung in Deutschland gewesen, das war auch 38 Tage Ausbildung, da war ein Wochenende, nur wie kann ich sozusagen da Akquise betreiben. Ja. Da haben aber Jugendamtskollegen mittlerweile überhaupt keine Zeit mehr für, mit sich einzelnen Angeboten auseinanderzusetzen. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es ganz wenig Träger, also das Angebot ist ja nicht permanent präsent, das ist trägerabhängig. Ne? Die haben damals sehr darauf gesetzt, das über Gebietsschutz und so weiter sich abzusichern, weil die sehr hohe Kosten hatten und die wollten sie refinanzieren. Und deswegen war das auch für Träger nicht so attraktiv, 38 Tage Ausbildung. Das heißt also, auch dem Arbeitgeber stehe ich 38 Tage nicht zur Verfügung.
Ja.
Das ist für Träger nicht so attraktiv. Und wenn dann Jugendamt sagt, ja, ich brauche jetzt aber FAM, und dann sind aber diese beiden Leute gerade in anderen Fällen, die rufen dann vielleicht nicht nochmal wieder an.
Ja, und gerade in der ländlichen Gegend ist es ja auch schwierig, dann sowas kurzfristig zu, ja.
Das ist eine Kostengeschichte. Wir fahren eine Stunde um Farel umzu. Ich hatte mal parallel einen Einsatz in Wittmund und das war weit nördlich von uns, eine Stunde, und ganz weit südlich in Ahlhorn. Da saß ich 4 Stunden am Tag im Auto. In diesen 4 Stunden verdiene ich nichts.
Ja.
In den Ballungsgebieten in Berlin beispielsweise oder wie gesagt in Bremerhaven, da ist das anders. Ne? Da kann man das anders organisieren. Grundsätzlich könnte man das machen. Auf der anderen Seite habe ich Personalkosten. Also ich muss ja letztlich immer sehen, dass das Geld, was ich koste, auch wieder reinkommt. Und wenn ich dann aber nicht permanent im Einsatz bin, dann sind ganz viele Träger dazu übergegangen, ihre FAM-Leute woanders zu parken. Also das ist schon ein bisschen schade einfach.
Welche Situation gibt es denn außer einer drohenden Fremdunterbringung in der Praxis?
Es geht immer um die Sicherheit von Kindern in Familien. Das ist das Grundthema. Das war auch so eine Ihre Frage. Wo besteht denn die Unterscheidung zwischen den Fachkräften, die Krisenintervention machen, und den anderen Kollegen? Kann ein Kind erstmal in der Familie verbleiben? Kann das System so stabilisiert werden, dass man unter Umständen mit nachfolgenden Hilfen noch etwas anderes erwirken kann? Da müssen wir also das in irgendeiner Form stabilisieren über aktivierende Hilfe. Also aktivierend immer in dem Kontext, Methoden ausgerichtet, zielorientiert und Eltern in elterliche Verantwortung zu bringen, dass sie sich als selbstwirksam überleben. Dann haben wir sagen andere Prozesse, die auch ein bisschen länger dauern. Und da geht es dann um Erziehungskompetenzen, also nicht nur um Inobhutnahme, sondern dann geht es auch um noch mehr Vernetzung, individuelle Fragestellungen, also dass man Leute dahin auch begleitet, dass sie vielleicht mal persönliche Fragestellungen im Rahmen einer therapeutischen Anbindung aufgreifen oder.
Um das ganze System zu stabilisieren.
Ja. Da hat man dann mehr Zeit. Und das sind auch standardisierte Programme, heißen FSU und FSP, familienstabilisierende Unterstützung und Familienstabilisierungsprogramm. Und die dauern ein halbes Jahr. Und dann wird aber auch alle 4 Wochen Break gemacht, sind die Zielstellungen erreicht.
Ja.
Also das ist nicht wie in der SBFH, so eine Langzeithilfe. Alle 4 Wochen hat eine Familie auch vorzuzeigen, was haben wir denn hier erreicht.
Ja.
Und ein Kollege, der so Ergebnisse präsentiert, der wird dann auch erzählen müssen, mit welchen Methoden wurde denn hier wie was gearbeitet oder habt ihr einen Kaffeesatz gelesen?
Nochmal auf die Frage zurückzukommen, das war ja im Prinzip, habe ich das gelesen, dass es einmal PAM-Fachkraft gibt und PAM-Fachkraft für Krisenintervention. Ja. Und das ist dann im Prinzip so, dass man erst den einen Schritt der Ausbildung macht und auf diesen Grundstein dann diese Weiterbildung nochmal zur Krisenintervention dazu.
Das war am Anfang, um überhaupt dieses Zertifikat zu erlangen, war das wichtig, dass man 3 Fälle gearbeitet hat, also auch diese Praxis auch hat. Und im Verlauf der weiteren Entwicklung haben wir gesagt, das müssen ja nicht alle Leute, die aktivierend arbeiten, müssen ja nicht jetzt diese Kriseneinsätze fahren, sondern wenn die ein halbes Jahr arbeiten, aber die müssen trotzdem diese Methodenkenntnis, diese Haltung entwickeln, kommen zum Teil auch aus anderen Bereichen. Also FAM ist ja mittlerweile jetzt nicht nur Krisenintervention, sondern wir haben ganz viele Kollegen in der Ausbildung aus der Tagesgruppe, sogar aus der Schule, also aus ganz anderen Bereichen, die jetzt fangen wir an, Curriculum zu entwickeln, Elementarbereich. Auch da kann man aktivierend arbeiten. Der Fachterminus hat sich verändert von Familienaktivierungsmanagement hin zu tatsächlich aktivierendem Arbeiten als Ausrichtung sozialer Arbeit.
Als erstes denkt man natürlich an ambulante Hilfen, aber dass das jetzt so in den anderen Bereichen noch eingesetzt werden kann, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Tagesgruppe, Wohngruppen, allen möglichen. In diesem Spannungsfeld, wer ist der bessere Erzieher? Und Kinder kommen da gar nicht raus. Wie bringt ihr denn den Eltern eure Dankbarkeit entgegen, dass ihr von denen die Erlaubnis habt, sich um eure Kinder zu kümmern? Was ist das denn?
Ein ganz anderer Sichtpunkt.
Das ist ein anderer Sichtpunkt, ja. Wissen wir auch nicht. Und immer, wenn am Wochenende die Beurlaubung ist, haben wir montags wieder Stress. Ja, aber wie kann man das vermeiden? Was brauchen die Eltern denn an Handwerkszeug von euch, damit das nicht mehr so passiert? Und nicht nur gibt das Kind dahin ab und ärgert euch montags wieder. Sondern wie könnt ihr Eltern dafür gewinnen, dass die auch das fortsetzen, was ihr in der Wohngruppe macht? Und das heißt, dass die Kollegen letztlich auch geschult werden müssen, danach zu gucken. Also letztlich auch methodisch arbeiten zu können, zu sagen, welche Methoden stehen mir denn überhaupt zur Verfügung? Und ich mache das alles nach dem Bauchgefühl. Ja, sondern ich muss doch gucken, wie lernen Eltern? Wie nehmen die denn Informationen wahr? Was brauche ich an Informationen, ohne neugierig zu sein? Welche Informationen über das Familiensystem sind denn hilfreich, um Interventionen setzen zu können?
Ja.
Wie funktioniert die Kommunikation innerhalb? Wie ist das Bindungsverhalten? Was kann ich steuern und lenken? Das kann ich auch in der Wohngruppe machen. Kann ich auch in der Schule machen.
Also ich habe in einer Tagesgruppe gearbeitet, da haben wir Wert auf Elternarbeit gelegt und dann auch zusammen mit den Eltern einfach mal ein paar Sachen ausprobiert, die sie auch hausfest in den Alltag einbringen konnten.
Eltern zu zeigen, so wie kann ich ein Kind ansprechen, dass es mir folgt? Wie kriege ich denn ein Kind an den Kooperationsprozess?
Ja, das auch einfach praxisnah zu gestalten, nicht was zu erzählen. Und
das ist ein Teil in der FAM-Ausbildung tatsächlich, in diesen 16 Tagen. Über das Erfahren nochmal von Methodenkenntnissen, sich selber auch im Ausprobieren darüber auch als selber wirksam zu erleben. Wenn wir mal so ein Beispiel haben, Kommunikation, wie ist denn die familiäre Kommunikation? Und was kennt ihr denn für Modelle? Dann sagen alle, ja, was weiß ich hier, Schulz von Thun, Vier-Ohren-Modell oder sonst irgendwie was. Ja, dann erzählt das mal Eltern, wo die denn einen Nutzen von haben. Und dann kann ich ihnen sagen, dann haben sie eine Ausbildungsgruppe von 20 Leuten und 20 gucken auf den Boden.
Ja.
Dass sie es nicht hinkriegen.
Und das einfach dann auch so zu vermitteln, dass man es in den Alltag integrieren kann und nicht vielleicht Konzepte bekommt.
Genau, und dann ist das sozusagen aktivierend, weil dann kriegen Eltern Handwerkszeug. Ah ja, so geht das und da kann ich was mit anfangen.
Und sind das dann auch die Fachkräfte, die noch diese Weiterbildung zur Krisenintervention machen? Weil im Prinzip ist es,
Ja, das ist eine gleiche Ausbildung. Die arbeiten die dann 3 Fälle im Rahmen der Ausbildung oder hinterher. Und dann bilden wir im Rahmen der Ausbildung aber auch die Begleitsupervision beispielsweise an.
Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, weil ja viele Hilfen durch 2 Mitarbeiter in einer Familie gesetzt werden. Und wie das im Prinzip bei FAM wäre, ich meine, gut, Kostenrahmen wäre es wahrscheinlich nicht zu vereinbaren. Aber dass man einfach, wenn es jetzt eine sehr große Familie ist oder ja, es da Kommunikativprobleme gibt oder vielleicht sogar die Familien, die einzelnen Personen in der Familie eher einen Draht zu der einen Person entwickeln könnten und dann vielleicht nochmal jemanden, der vielleicht auch ganz anders nochmal arbeitet, dass man den dann auch noch installiert, dass es 2 Ansprechpartner gibt.
Ja, spricht nichts gegen.
Spricht eigentlich nichts dagegen, außer das Finanzielle.
Nee, auch es gibt Träger, die machen das, beispielsweise in Bremen, DRK Bremen. Die sind in der Regel so in Tandems unterwegs. Das eine ist eine finanzielle Geschichte und das andere ist, sich auch damit auseinanderzusetzen, ich will hier nicht dein Leben verändern, sondern ich bin hier, weil eine Krise ist und ich will diese Krise abmildern. Und das kriege ich vielleicht auch alleine hin. Ich bin ja dann in diesem Entwicklungsprozess. Sondern da sich auch darauf zu reduzieren, um was geht's denn hier? Ich muss jetzt darauf Sorge tragen, dass die Kinder geschützt sind. Da brauche ich nicht zu zweit oder zu, ne, da muss ich selber eine Haltung zu haben, zu sagen, hallo, ich bin hier welcher. Und da, wo das nicht gewährleistet ist, da sehen wir zu, dass wir dann 2 Kollegen mit zubekommen. Mhm. Und es gibt ja über diese Rufbereitschaftsgeschichte auch die Möglichkeit, dass die Fachkräfte, auch die in den Fällen arbeiten, immer Kontakt auch zu dem FAM-Berater haben. Die sind immer der Backup.
Ja, und die sind im Prinzip auch in der Rufbereitschaft immer zur Verfügung.
Mhm. Wobei man kann das relativ schnell, also man kriegt ein schnelles Gefühl dafür. Rufbereitschaft ist ein großer Begriff, der erstmal ganz vielen Menschen Angst macht, um Gottes Willen. Und wenn wir Bewerber haben, oh Gottes Willen, ich muss Rufbereitschaft machen. Am Anfang hatten wir tatsächlich immer so individuell fallbezogene Rufbereitschaft. Und ich mache den Job jetzt ungefähr etwas über 30 Jahre und wir haben auch ja so ein anderes Angebot, Familienaktivierung in Wohnform. Da ziehen dann Familien zu uns auf die Einrichtungsgelände. Da denkt man doch eigentlich, ja, das ist eigentlich vollkommen klar. Ich bin ambulant 2-mal rausgefahren in den ganzen Jahren, weil das denn notwendig war. Bei FAM in Wohnform kriege ich häufiger mal Anruf, weil manchmal auch der Wasserhahn tropft und Menschen nicht sagen können, dass sie einsam sind, wie auch immer. Da gibt es einen Beziehungsanteil. Also Rufbereitschaft ist tatsächlich auch eine Frage des Ernstnehmens. Ja, und wenn ich in der Familie sage, hallo, ich habe Rufbereitschaft, jetzt 6 Wochen arbeiten wir miteinander, aber dienstagsabends habe ich Fußballtraining. Da bin ich in der Halle und von 20 bis 22 Uhr ruft ihr mich nicht an. Ihr könnt 10 Minuten vorher anrufen, so, aber nicht dann. Und dann erleben Familien das auch als Wertschätzung, dass denen das zugetraut wird, dass sie das steuern können. Oder wenn ich ein Gefühl dafür habe, da ist was nicht sauber, dann kann ich auch selber von mir aus anrufen und sagen, sag mal, hallo, ruft ihr mich jetzt gleich an? Oder, ne, also man kann das steuern. Aber erstmal ist dieser Gedanke ja, boah, Rufbereitschaft. Ja, das ist auch belastend. Und als ich angefangen bin, habe ich auch mit dem Handy neben Bett, um Gottes Willen. Hoffentlich klingelt das nicht, kann das Telefon auch nicht bedienen. So, aber das sind Erfahrungswerte.
Ja, also ist die Rufbereitschaft auch nicht rein telefonisch, sondern dass man im Notfall, wenn das dann nachdem es telefonisch abgeklärt wurde, dass man doch nochmal rausfährt.
Ja, deswegen ist das ja bei uns, dass wir sagen, innerhalb einer Stunde. Ne, also rundumfahre, dass man das dann auch gewährleisten kann.
Ja.
Manchmal ist es aber auch, dass man den Familien schlichtweg sagt, wenn es brennt, ruft die Feuerwehr an, die sind schneller da.
Eine Möglichkeit, genau.
Ja, so.
Man ist ja auch nicht für den tropfenden Wasserhahn zuständig.
Ja, auch das so zu entmythologisieren. Zu sagen, ist es denn jetzt notwendig, dass ich jetzt rauskomme? Oder können Sie das nicht selber bewerkstelligen? Manchmal geht es nur darum, dass man Ansprechperson ist, dass man so nett dem anderen an der Telefonstube ein Feedback geben kann. Gleichwohl ist das für Kollegen belastend, natürlich, weil die sagen, oh, ich habe Rufbereitschaft, ich kann nicht abends zu Freunden gehen oder ein Glas Wein trinken. Natürlich, klar.
Ja gut, aber ich denke, wenn man so eine Weiterbildung macht, dann ist das ja auch immer auf freiwilliger Basis. Und dann hat man sich ja natürlich eigentlich schon mit dem Gedanken angefreundet und weiß, dass das dazugehört, ganz einfach. Macht ja auch immer derjenige, der für eine Familie verantwortlich ist, dort arbeitet, der macht ja auch dann 6 Wochen lang die Rufbereitschaft. Außer halt
das ist unterschiedlich tatsächlich bei den einzelnen Trägern. Bei uns im Waisenstift ist es so, dass die Kollegen sich das in der Woche teilen. Also dass die dann um 18 Uhr oder 17 Uhr Feierabend machen und einer hat dann immer Rufbereitschaft für alle Familien. Und am Wochenende teilen wir uns das noch mit mehr Leuten, die auch Farm- und Wohnform machen. Aber die Familien sind darüber immer informiert.
Ja, gut.
Okay. Und dann sagt man denen auch, das ist eine Notrufbereitschaft. Das ist keine Telefonseelsorge und das ist keine Flatrate.
Ja,
genau. Und auch das ist eine Haltung und auch darüber kriegen Familien so eine Rückmeldung, wir trauen euch was zu.
Ja, und man muss ja auch im Prinzip, ich habe ja überlegt, wer ist eigentlich dafür geeignet, wer meldet sich, um so eine Ausbildung zu machen und nicht nur, dass man bereit dazu ist, auch einfach eine Rufbereitschaft zu machen und dann zu arbeiten, was gehört denn noch alles dazu, um dafür geeignet zu sein, als familienaktivierende Fachkraft?
Man muss neugierig sein, mehr nicht. Also
flexibel vielleicht noch.
Ja, natürlich. Aber wir sagen Familien auch, ja, wir arbeiten 7 Tage die Woche rund um die Uhr, aber am besten montags bis freitags. Und natürlich hat man mal eine Familie, wo man auch am Wochenende hinfahren muss oder eine Familie, wo man nur abends ist, weil sonst keiner irgendwie zu erreichen ist. Aber darüber, dass das ja so keine langen Prozesse sind, ist das auch immer auch aushaltbar und überschaubar. Und das ist eine hohe Herausforderung. Und wir haben nicht ganz viele Kollegen, die das jetzt zwar über ganz, ganz langen Zeitraum machen. Es gibt so zwei, ne, eine in Berlin, die hat da mit mir damals schon Ausbildung gemacht, für 98, die turnt da immer noch in Familien drin rum und eine in Bremerhaven, die hat auch schon, weiß nicht, über 130 FAM-Fälle gearbeitet. Und sonst ist das ein Lebensabschnitt und Kollegen, die das machen, die sind einfach irgendwann auch zu gut, die werden auch weggekauft vom Markt. Die sind fit, die sind sortiert, die können Situationen sehr schnell gestalten und in FAM kann man keine Karriere machen. Da kann man FAM-Berater werden und FAM-Trainer und ist mit dem Gehaltszettel nicht viel.
Ja, also ein Stück weit vielleicht auch, dass man die Arbeit in Krisen nicht abschreckend findet und keine Angst davor hat, weil ich schon viel Verantwortung eigentlich habe.
Aber das meine ich ja mal, was ist das Anforderungsprofil? Also ich bin ja sozusagen permanenter Lernender. Also ich habe immer wieder mit Situationen zu tun, wo es vielleicht noch gar keine Antworten gibt. Ja, und wo wir mit Lebenswelten zu tun haben, dies gibt es noch nicht mal bei RTL 2, sondern bei RTL 7. Die kann man sich manchmal nicht vorstellen. Und das aber zu verarbeiten, zu sagen, das ist aber ein ganz großes Geschenk. Ich kann hier selber auch mich als Lernender begreifen. Und ich kann Familien fragen, sag mal, wie kriegt ihr das denn organisiert? Das ist was ganz Gewinnbringendes. Deswegen sind ja viele Menschen in der sozialen Arbeit gelandet, weil sie dieses Unmittelbare letztlich auch dann wieder spüren.
Ja.
Und es gibt Familien, da will man nicht sein. Gibt es auch, natürlich. Aber das kann man dann abschütteln. Ja, aber was bringe ich denn von denen mit? Ne? Und ja, die bringen mich an meine Grenzen. Auch gut, wie kriegen sie das denn hin? Also dieser permanente Reflexionsprozess, das ist schon, das müssen Menschen auch aushalten. Eine FAM-Beratung, die ist schon intensiv und die ist jede Woche.
Wie macht man das, wenn man selber Familie hat und ist als familienaktivierende Fachkraft dann natürlich auch in der Rufbereitschaft? Hat man dann im Prinzip seine festen Zeiten, wo man einfach eine Vertretung organisiert oder wo man sich selbst dann die Zeit freischaufelt?
Die Fachkräfte bei uns sind vollkommen selbstorganisiert. Die machen ihre Termine mit den Familien.
Okay.
Und das ist ja so am Anfang, wenn die Krise hoch ist, dann kommt man vielleicht auch mit diesen 20 Wochenstunden nicht hin. Dann muss man vielleicht 30 oder 40 Stunden haben. Aber in der dritten, vierten Woche, wenn die Familien angeleitet sind, an ihren Zielstellungen zu arbeiten, dann hat man vielleicht nur noch ein oder zwei Tage Termine da in der Woche. Das ist, da muss man auch diese Flexibilität haben, das steuern zu können. Ich bin da jemand, der die Hilfen dann auch organisiert. Und dann sage ich, Mensch, ihr habt aber hier jetzt 20 Wochenstunden mal 6, also 120 Stunden, wie ihr die einsetzt, ist egal. Und wenn ihr mit weniger hinkommt, ist das auch egal. Deswegen wird das nicht vom Gehalt abgezogen. Und wenn ihr mal mehr braucht, schade. Und dann lernen Kollegen sehr schnell, sich auch so zu organisieren, dass sie in diesem Zeitfenster hinkommen.
Ja.
Und klar sein, neugierig sein. Und was schon wichtig ist, dass man auch Arbeitsergebnisse dokumentieren kann. Das ist ja mitunter so, dass das auch gerichtsrelevant ist. Wir müssen dann auch darlegen, mit welchen Methoden wir zu welchen Ergebnissen gekommen sind. Und nicht, ja, habe ich mir so ausgewürfelt oder finde ich blöd, weil die so ein anderes Erziehungskonzept haben, auf was ich selber gut finde. Das dann aber auf den Punkt zu bringen und zu sagen, das Ergebnis ist, ein Kind kann da verbleiben, weil, oder ein Kind kann nicht verbleiben, weil, das muss ich auch darlegen können, das muss ich auch schriftlich darlegen können.
In dem sogenannten Abschlussbericht, den kann man dann im Prinzip auch nicht nur fürs Jugendamt vorlegen, sondern
der
auf
wird,
dem Gericht oder über das Jugendamt, den Gericht.
Meine persönliche Haltung ist, und das versuche ich auch zu vermitteln, also die Abschlussberichte sind zum Ende der Hilfe fertig und mit der Familie besprochen. Ein hoher Anspruch.
Ja.
Und das ist eine große Hürde für Kollegen, die neu sind, die jung sind, in der Familie vielleicht auch zu sagen, was ich hier gesehen habe, reicht nicht, dass das Kind bei ihm bleiben kann. Also da muss man sich manchmal auch schon echt überwinden. Da kann man aber seinen Berater mit. Und der Bericht wird mit der Familie besprochen, nach Möglichkeit, praktisch die Option hat, ihre eigene Sichtweise daneben zu stellen. Und dann kann es schon so sein, dass es ein bisschen weniger geworden war, schon mal Zeiten, wo es mehr war, dass das dann auch, wenn es familiengerichtlich anhängig war, ne, dass wir dann auch mal dazu befragt wurden. Oder dass wir nochmal ins Jugendamt in ein Team eingeladen wurden, dann kann man da nicht rumeiern und sagen, so habe ich mir so überlegt, sondern dann muss man da schon Fakten liefern.
Ja, Dokumentation ist wichtig, dass wir im Studium gelernt haben.
Ja, und aber auch, das muss auch aussagefähig sein. Also nicht nur, ich muss da irgendwelche Blätter vollfüllen, ne, sondern das muss eine Aussagekraft haben. So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.